Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Insider Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggern und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen, vom Downhill zum Cross Country oder vom Triathlon zum Gravel Racing. Und heute spreche ich mit Enduro-Pilot Christian Textor. Nach 3 Weltcups und einer deutschen Meisterschaft möchte ich von ihm wissen, wie ist seine Saison eigentlich gestartet? Was hat er auf den Rennen so erlebt und wieso ist die deutsche Meisterschaft immer ein bisschen was Besonderes? All das erfahrt ihr in dieser Folge von Pumped. Hey Texi, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich gerade?
Ich bin wieder zu Hause, bin vom Prinzip her gestern ganz, ganz früh in der Früh aus Leogang zurückgekommen, beziehungsweise Saalbach. Ich hatte noch 2 Tage nach dem Weltcup da ein bisschen was zu erledigen mit YT und bin jetzt wieder zu Hause und groove mich so langsam ins Familienleben wieder ein, beziehungsweise so viel Zeit hat man noch nicht zu grooven, aber ja, bin wieder gut angekommen und genieße erstmal ein bisschen Downtime.
Ja, Leogang war ja quasi so ein Doppelt-World Cup mit Downhill und Enduro. Das heißt, euer ganzes YT-Team waren am Start, oder?
Ja, Wahnsinn. Erste Mal mit dem fetten Truck vor Ort gewesen. Also das Downhill-Team hat jetzt halt einen richtigen Auflieger mit einem riesengroßen Pit-Setup. Und da sind wir als Enduro-Partei quasi mit untergekommen. Hatten nebendran noch so ein bisschen unser herkömmliches Setup, sage ich mal, aber das, wie du schon sagst, war eben ein Doubleheader. Beide Teams waren am Start, es war eine Riesencrew, ich glaube, wir waren irgendwas zwischen 25 und 30 Leuten, alles in allem. Und ja, wir hatten echt eine gute Woche, es war richtig cool, hat sich wie eine große Familie angefühlt. Wir haben viel miteinander einfach abgehangen, es war cool, das ganze Enduro-Treiben zu haben, bevor das Downhill losging, so konnten die ein bisschen das begleiten und andersrum genauso konnten wir echt das Downhill-Rennen als, ja, ich sag mal, fast Zuschauer mit begleiten und uns tatsächlich auch, oder in meinem Fall habe ich mich so ein bisschen mit nützlich gemacht und einfach geholfen und angepackt, wo ich konnte.
Okay, habe ich gleich mehrere Fragen zu. Die eine ist erstmal das komplette Setup, beziehungsweise dieses ganze Surrounding da betreffend. Macht es das einfacher, wenn man halt wirklich dieses Riesen-Setup hat, ganz viele Leute? Du hast ja wahrscheinlich dann auch die Möglichkeiten, auf Ressourcen vom Downhill-Team zuzugreifen. Macht das einfacher oder ist es so ein bisschen das gewohnte Verlassen und deshalb ist wie so in in fremden Supermarkt gehen, man weiß nicht genau, wo man was findet?
Ja, tatsächlich ist es so, dass für das Racing selbst wir da voll auf unser gewohntes Setup eigentlich bauen und uns auch da drin aufgehalten haben, beziehungsweise da ist alles da und parat, was wir brauchen, also unsere Mechaniker, Parts, der Raum, den wir brauchen, was weiß ich. Aber es war natürlich cool, einfach so die große Bude als Nachbarn zu haben, sage ich mal, wo ein bisschen mehr Platz war zum Abhängen und wir haben gemeinsam im Team halt da immer gegessen, wir hatten Lunch da und das war natürlich mega nice. Aber fürs Racing an und für sich haben wir unser vertrautes Setup, was funktioniert, was maßgeschneidert für Enduro ist. Und da ist jetzt gar nicht so, dass man dann wegen dieser Möglichkeiten irgendwie groß sein Programm verändern würde.
Aber schaut man hin und wieder mal rüber und denkt so, ach krass, ja, das wäre auch noch nicht schlecht, wenn wir das hätten. Oder ach krass, da hat jeder einen Masseur. Wow. Oder, oder wie ist es?
Ja, ich glaube, Enduro und Downhill unterscheidet sich da schon relativ deutlich dadurch, dass Enduro so ein bisschen flexibler sein muss. Beim Downhill sind die Pits halt immer stationär. Du hast eine Gondel, da sind in der Regel die Pits am Fuß. Die Mechaniker müssen nicht irgendwo anders eine Tech-Zone aufbauen und dadurch hat sich das im Downhill sicherlich Richtung Formel 1 entwickelt, sage ich mal. Auch wenn das jetzt noch kein Vergleich ist, aber die Pits sind natürlich deutlich größer, der Platz macht auch mehr Sinn, wird auch mehr genutzt. Beim Enduro bist du eigentlich den ganzen Tag unterwegs, nutzt die Pits nie großartig während dem Rennen und insofern unterscheiden sich die Setups grundsätzlich und so ein Pit wie jetzt wir im Downhill am Start haben, wäre im Enduro A unpraktisch und B tatsächlich völlig übertrieben.
Mhm. Wenn man jetzt auf die zwei Sportarten schaut, wie ist es denn da? Also ihr habt quasi die Downhiller dann quasi gleich neben euch, schauen diese auf euch und gucken so, ah krass, okay, das machen also die Enduro-Fahrer und ihr schaut so rüber, ah ja, okay, Downhill, da schaut das so aus. Ich meine, du bist ja eigentlich in beiden Welten zu Hause und du bist ja vorher auch Downhill-Weltcup gefahren, aber guckt man sich da hier und da doch nochmal was ab?
Ich glaube, dass man, wenn man die Augen aufhalten will, immer voneinander lernen kann, sowieso, menschlich wie fahrerisch. Und ich kann natürlich jetzt nur für die Situation in unserem Team sprechen. Es sind sicherlich grundverschiedene Disziplinen am Ende vom Tag, wie geraced wird, aber es ist halt doch Fahrradfahren. Hm. Und es sind Athleten, es sind Menschen, die irgendwie viel Zeit und Einsatz rein investieren, um sowas zu machen. Und ich glaube, da respektiert jeder den anderen jeweils dafür, was er reinbuttert und was er für eine Geschichte vielleicht auch mitbringt und was er leistet. Und das ist eher so das, was ich wahrnehme als vorherrschende Stimmung darüber. Nicht, dass man jetzt so rechts und links guckt, ach, guck mal, bei den Downhillern, da ist alles ein bisschen polierter oder wie auch immer. Es sind einfach unterschiedliche Sportarten und am Ende vom Tag hoffe ich, dass jeder sich den Sport aussucht wegen der Sache an und für sich.
Hm.
Und das gibt mir auf jeden Fall die Freiheit, über die anderen auch einfach zu staunen und das zu bewundern und das zu feiern, weil mich das begeistert, genauso wie mich mein eigener Sport begeistert. Und ich glaube, so ist es schon bei uns auch. Und wir verstehen uns sowieso im Team intern super gut miteinander. Wir waren sogar vorm Rennen noch ein paar Laps zusammen machen mit Oshin, der am Ende ja beim Downhill dann auch sogar Vierter geworden ist. Mega starkes Ergebnis wieder mal von ihm. Und das ist einfach, wir hängen rum, wir haben eine gute Zeit, wir gehen zusammen Radfahren, wenn es passt.
Ja. Ja, das klingt echt cool und dann hat man da auch irgendwie nochmal so eine, ja, wie du schon sagst, wie so eine zweite Familie unterwegs, ne? Und
definitiv.
Man freut sich dann, da hinzukommen. Wenn du gesagt hast, du hast da noch ein bisschen mitgeholfen, in was für einer Art hast du da mitgeholfen?
Auch wenn es jetzt sicherlich nicht mehr ganz ausschlaggebend war, aber ich war zum Beispiel am Quali- und Semifinal-Day im unteren Waldstück, was linientechnisch somit am interessantesten auf der ganzen Strecke war, und habe einfach an vielen Sektionen mir unterschiedliche Fahrer und Linien angeguckt und Herangehensweisen und habe dann eben geguckt, wo unsere Leute fahren, ob ich eine Möglichkeit für ein Improvement sehe. Und wir haben jemand im Team, der diesen Line-Coach macht, das ist der Johann Potti. Die meisten Leute kennen den wahrscheinlich, auch ein Schwalbe-Athlet, der selber jahrelang Downhill-Weltcup gefahren ist und eben jetzt fürs Team da Trackside ist, was super, super wichtig ist für die Downhill-Teams.
Mhm.
Und habe ihm eben die Informationen weitergegeben und dann kann er gucken, was er damit anstellt mit seinen Fahrern. Und ansonsten tatsächlich in den Pits von, wenn ein Mülleimer voll ist, den Müll rausbringen bis hin zu Kaffeemaschine bedienen und wo eben gerade eine Hand gebraucht wird, einfach ein bisschen mit angepackt.
Da ist bestimmt auch super, dass du dabei bist oder der quasi zu Hause auch einfach ja den ganz normalen Alltagswahnsinn machen muss. Da gibt es wahrscheinlich andere Athleten im Team, die vielleicht noch nicht so einen Blick dafür haben, wenn man Mülleimer voll ist, oder?
Ja, mit Sicherheit. Ich meine, auf der einen Seite ist es sicherlich, da sind wir uns alle einig, nicht die Aufgabe vom Athleten, den Müll rauszubringen, und damit will ich nicht sagen, dass ein Athlet sich dafür zu schade wäre. Ich glaube, das ist Quatsch, aber die Athleten haben einfach in dem Moment was anderes, wofür sie sich investieren sollen und wo sie sich drauf konzentrieren sollen. Das wird, glaube ich, auch jeder im Team so unterschreiben.
Hm.
Aber sicherlich ist es, wie du sagst, so, dass man schon merkt, der ein oder andere lebt vielleicht schon ein bisschen länger alleine oder nicht mehr zu Hause. Das äußert sich dann am ehesten, wenn man mit den Leuten eben in einer Wohnung wohnt und an Tag zwei die Küche irgendwie plötzlich aussieht, als wäre eine Bombe explodiert. Und da habe ich dann schon eher den Drang, mal Ordnung zu schaffen, sage ich jetzt einfach mal so.
Wenn da noch so ein bisschen Bollo an der Wand klebt, dann weiß man, hier müsste man vielleicht jetzt nochmal durchwischen, ne?
Ja, so ungefähr.
Genau. Ich möchte kurz mit dir über die ersten Rennen des Jahres reden und hier ein Disclaimer. wir beide haben ja mit Nina und Dennis einen gemeinsamen Podcast, wo wir eigentlich über solche Themen schon viel geredet haben. Hot Seats und Cold Brew. Das heißt, das, was wir jetzt sprechen, das haben wir beide schon mal besprochen. Aber ich glaube, es ist trotzdem interessant, da nochmal kurz drüber zu reden, weil es gab ja jetzt schon einige Weltcups. Es hat angefangen mit Italien, dann ging es nach Polen und jetzt eben nach Leogang. Dazwischen waren auch die Deutsche. Wie waren so die ersten zwei Rennen, die ja doch sehr unterschiedlich waren für dich?
Ja, Finale, ja, altbekannter Klassiker, sage ich mal, und Polen komplett unbetretenes Land für alle Racer, sowohl im Downhill als auch im Enduro, insofern schon im Vorfeld irgendwo spannend. Und für mich muss man dazu sagen, vielleicht, und das haben wir ausführlich in unserem Podcast, wie du schon richtig beschrieben hast, schon durchgekaut, war der Winter tatsächlich sehr, sehr herausfordernd, familiär. Wir haben eben nochmal Nachwuchs bekommen, was grundsätzlich super schön war und auch echt alles gut funktioniert hat, aber es war davor und danach viel Krankheit bei uns irgendwo in der Familie. Und ja, mein Papa war lange im Krankenhaus und das hat alles mental super krass an mir genagt und auch zeitlich. Es ist leider echt viel hinten runtergefallen, trainingstechnisch, und war der erste Winter überhaupt, seitdem ich auf dem Level fahre, dass ich nicht von zu Hause weggegangen bin im Winter, um irgendwo jetzt mal zwei Wochen richtiges Trainingscamp zu machen oder so, um auf Abfahrten zu kommen. Insofern war es ja wirklich eine sehr, sehr spannende Situation, wie ich in die Saison gestartet bin, und wir waren uns bis zuletzt auch nicht sicher, ob ich überhaupt die Saison in der Form starte, weil es echt ja teilweise bedenklich war, mental, und ich irgendwo zu Hause auf den einfachsten Hometrails von der Strecke geflogen bin, weil ich gemerkt habe, ich bin im Kopf nicht bei der Sache, weil ja, es einfach echt eine sehr, sehr herausfordernde Situation war. Und das Team, da kann ich nur immer wieder echt Dank und Lob aussprechen, ist auch da wie eine Familie, nicht nur auf den Rennen. Und die haben mir wirklich alle Freiheiten gelassen und haben gesagt, hey, wenn du nicht racen kannst und willst, respektieren wir das. Aber wenn du einfach kommen willst und es probieren willst, dann sind wir auch da. Und selbst wenn du vor Ort sagst, es funktioniert nicht, dann ist es eben auch so. Und die haben mir da wirklich allen Druck genommen und da kann ich wirklich nur Danke sagen, besonders an Gunnar, unseren Teammanager, der ja dann kompletter Underdog ist, aber der macht da wirklich einen Bombenjob, und ich glaube, das ist mitunter das Wichtigste und Beste, was man für seine Athleten tun kann. Nicht alles bereitstellen, sondern so eine Person sein für die Leute. Und
ich habe da tatsächlich gestern mit einem Kollegen noch drüber gesprochen. Wir sind hier gemeinsam Rad gefahren, der hatte den Podcast gehört und meinte so, ja, ist ja krass, dass, also, wenn der Taxi nicht fahren will, dann muss der gar nicht, oder? Und da meinte ich auch so, ja, das ist halt, der Taxi hat da schon eine sehr, sehr spezielle Situation, glaube ich, im Team, und ihr habt so eine ganz andere Vertrauensbasis, oder?
Ja, schon. Und ich glaube, was bei uns wirklich vorherrscht, ist so dieses zuerst die Person als Athlet und dann eben der Athlet. Also erst die Person, dann der Athlet. Weil am Ende vom Tag, selbst wenn der Taxi nicht fahren will, will der trotzdem fahren. Also ich unterschreibe ja keinen Vertrag bei einem Hersteller und sage dann, oh, nice, jetzt kann ich mich erstmal zurücklehnen, jetzt ist auch nicht so wichtig, wenn ich das Rennen nicht mitfahre, sondern am Ende vom Tag machen sich alle Sportler, die es wirklich ernst meinen, ja selber genug verrückt in so einer Situation. Ja, wenn ich jetzt krank werde vor einem Rennen oder wenn, ja, wie bei uns im Winter jetzt eben die Situation ist, dann braucht es da definitiv keinen anderen, der sagt, ja, du musst aber, sondern ich weiß ja schon selber, Mensch, ich will racen so, ich bin Racer, ich möchte was liefern, ich habe Träume, ich habe Ziele, ich arbeite da so hart für und gebe im Rahmen meiner Möglichkeiten, die sicherlich anders sind, als wenn ich jetzt ein alleinstehender Ego-Sportler wäre, aber ich gebe ja alles dafür, ja, und dann ist es ja nicht so, dass man sagt, boah, nee, kein Bock.
Ja.
Und ich glaube, das verstehen alle im Team und sehen und handhaben das so. Und das wiederum gibt einem dann echt die Freiheit, da mit der Rückendeckung eben reinzugehen.
Und du hast ja auch trotzdem halt geliefert bei den ersten Rennen, auch obwohl du gar nicht hin wolltest erst oder es nicht so klar war. Aber wie zufrieden bist du mit den ersten zwei Rennergebnissen?
Ja, es war tatsächlich sehr überwältigend. Ich bin dann eben aus dem Setting raus runter nach Finale gegangen. Ich hatte Gott sei Dank noch so, ich glaube, 7 Tage mit Jack und Casper unten in Finale, beziehungsweise wir waren in Molini vorm Rennen und sind da noch recht viel Fahrrad gefahren und da konnte ich in der kurzen Zeit mir schon noch ein bisschen Pace abholen bei den Jungs, auch wenn es super hart war, weil ich echt durchgefahren bin, keinen Restday gemacht habe. Mhm. Und ja, das war so ein bisschen mein Bootcamp, dann eben unmittelbar vorm Saisonstart. Und dann bin ich eben ja so völlig ungewiss in dieses Rennen gegangen und war tatsächlich überwältigt mit der Performance. Nach der ersten Stage war ich mir nicht ganz sicher, ob ich es entweder verlernt habe, wie man Fahrrad fährt, oder ob es einfach am Limit war, weil es sich so wild angefühlt hat. Und ich habe da keine Zeiten geguckt im Rennen, aber in der Mittagspause nach 3 Stages war ich, glaube ich, sogar irgendwie 13. im Overall oder so, also super weit vorne. Vom Prinzip her so meine Bestmarke überhaupt. Und da hat Gunnar mir nur gesagt, so, du belohnst dich gerade. Und da wurde mir irgendwie klar, okay, ich glaube, ich mache ja heute echt einen guten Job. Und das war tatsächlich überwältigend und ich habe in dem Moment einfach echt angefangen zu heulen. Ich saß in der Tech-Zone am Boden und habe einfach geheult, Rotz und Wasser, weil das so überwältigend war. Ja, ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, so Situationen, wenn du im Winter echt überlegt hast, aufzugeben, aufzuhören, vom Prinzip her, weil es menschlich gesehen alles keinen Sinn mehr macht. Und dann findest du dich plötzlich irgendwie einen Monat später in Finale, ja, unter den soliden Top 20 der Welt wieder. Am Ende war es ein 19. Platz, weil ich auf der letzten Stage leider noch gestürzt bin, aber ja, das trotzdem ist halt schon krass, grandioses, ne? Ergebnis. Und ja, wenn du das realisierst in dem Moment, wo du gerade bist, das war einfach ja wirklich überwältigend, ist das einzige Wort, was es irgendwie beschreibt oder umschreibt, weil menschlich gesehen, wie gesagt, das keinen Sinn gemacht hat in der Situation. Und ja, da kann ich nur, ja, kann ich irgendwie nur, kriege ich Gänsehaut, wenn ich jetzt darüber rede, weil es nach wie vor mich so berührt, ja.
Ja, ja, das ist schon echt mega gut. Und Rob Warner hat mal zu Steve Pete den coolen Satz gesagt, Fitness comes and fitness goes, but your talent is forever. Und ich glaube, das ist es halt auch so ein bisschen, oder? Also man verlernt das, glaube ich, nicht, ne? Mein Fitness ist natürlich ein wichtiger Teil, aber am Ende scheint es ja trotzdem noch so viel Talent und aber auch Erfahrung zu haben, dass du halt trotzdem einfach in der Weltspitze mitfahren kannst, auch wenn es nicht perfekt läuft.
Ja, also Fitness ist sicherlich die eine Sache. Ich glaube, dieser Pace vom Kopf her, ready zu sein, ich glaube, dass du jeden, ich sag mal, Top 50 Fahrer aus einem halben Jahr Pause rausholen kannst, wenn du den jetzt ein halbes Jahr irgendwo hinsetzt oder der verletzt ist oder wie auch immer. Und der fährt direkt am ersten, zweiten Tag, wird er schon einen soliden Pace fahren, grundsätzlich. Aber diese letzten, ich sag mal, irgendwas 5%, die du brauchst, die den Unterschied machen zwischen, ja, ich sag mal, bei mir jetzt einem 30. bis 40. Platz, was ein unglaublich guter Pace schon ist, was schon einfach super krasses Niveau an Radfahren ist, ja. Aber was den Unterschied macht zwischen, ich sag mal, diesem 35. Platz jetzt einfach und einem 15. Platz. So, das ist dieses letzte Quäntchen und das ist halt Confidence, sich auf dem Rad wohlfühlen und das ist einfach Bike-Time, was du dafür brauchst und diesen Pace halt zu pushen, ja, dass du eben jede Kurve ein Stückchen schneller fährst. Und das kannst du halt eigentlich theoretisch nur auf dem Rad dir abholen. Das kannst du nicht, du kannst es im Kopf so viel durchgehen, wie du willst. Du kannst so viel Fitness machen, wie du willst. Du kannst keine Ahnung was gemacht haben. Aber dieses letzte bisschen, wo du dein, ich sag mal, Personal Best rausholst, dafür brauchst du einfach Bike Time. Und die hatte ich halt nicht. Und dass das trotzdem funktioniert hat, das war für mich ja tatsächlich ein Wunder.
Ja. Ja, das ist doch cool, dass du dich da halt wirklich belohnt hast und dass du auch vor allen Dingen das Vertrauen, was dein Team in dich hatte, da ja auch, ja, dass du widerspiegeln konntest, dass es halt das Richtige ist, ne? Es freut mich sehr. Es ging dann für dich nach Willingen zur Deutschen Meisterschaft und ich sag mal so, wenn man von...
Über Polen.
Genau, ja, also über Polen nach Willingen. Aber wenn man jetzt eben aus Polen kommt, beziehungsweise vorher im Finale waren, ich meine, selbst Polen war ja schon eine richtige Mountainbike, also war ja schon richtig Mountainbiken dort. Dann kommt man nach Willingen. Was denkt man sich da? Weil das ist ja jetzt nicht unbedingt alpines Gelände.
Ist richtig, aber am Ende vom Tag ist es ein bisschen wie zu Hause. Mhm. für mich ist es ja, genau das ist ja so ein Stück weit auch meine Herausforderung. Wenn ich hier zu Hause Strecken hätte wie in Finale oder wie in Polen oder bei sonstigen Weltcups von den tiefen Metern und im Charakter, dann würde ich jetzt mal in meinem Kopf das Ganze so sehen, dass ich weniger Stress hätte, diesen Pace aufzubauen, weil dann könnte ich einfach bei mir hinter der Haustür Laps machen.
Ja.
Aber alles, was eben bei mir hinter der Haustür ist, ist in etwa der Streckencharakter, den wir in Willingen auch hatten. Insofern, ja, Willingen war jetzt für mich insofern eigentlich recht entspannt, was Strecken und Charakter anbelangt, weil das kann ich eigentlich ganz gut und mache ich vom Prinzip her den ganzen Winter hier bei mir zu Hause. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich nach so einem großen Rennblock, wie wir den hatten, und gerade Finale war ein körperlich unglaublich hartes Rennen, sicherlich eins der härtesten seit langer Zeit. Es sind super viele Leute auch ausgefallen wegen Hitzeschlag, Dehydration und oder auch die Transfers einfach nicht mehr gepackt, weil es so tight war. Es war wirklich fast wie so ein Marathon. Man musste da echt durchziehen. Und da hat auch Erfahrung und vielleicht ein ganz kleines bisschen Weisheit einen Unterschied gemacht. Ich habe direkt von Anfang an unglaublich viel gegessen und getrunken. Und das haben viele Leute in der Hitze eben nicht gemacht, weil du dich nicht danach fühlst. Und das hat denen am Ende den Stecker gezogen.
Hat dir da auch geholfen, dass du so ein bisschen diese E-Bike-Rennen gefahren bist? Wo das ja eigentlich, da ist ja das Programm, oder? Also du musst quasi die ganze Zeit durchpowern. Und es ist halt irgendwie nochmal so ein bisschen anderes Format oder andere Herangehensweise.
Ja, jein, ich glaube schon, aber gerade auch 2018, 19, als ich meine ersten EWS gefahren bin, da waren eigentlich die Rennen alle so. Also da hattest du halt zwei Tage hintereinander so ein Programm. Mhm. Und wenn du da halt nicht gegessen hast, dann brauchst du gar nicht kommen, so ungefähr. Also, ja. Dann schaffst du den Tag einfach nicht. Und insofern, ja, da hat auf jeden Fall die Erfahrung eine große Rolle gespielt. Und wenn du halt von so Rennen kommst und der Akku tiefenentladen ist, dann ist es natürlich körperlich so ein bisschen, oh, okay, kurzes Rennen, Willingen wird sicherlich punchy, da musst du eigentlich richtig frisch sein, da müssen deine Sprints halt gut sein, dass es kein langer, brutaler, harter Tag wird, das ist von Prinzip her im Vorfeld klar, aber es wird eben intensiv und gerade bei so einem Rennen, was am Ende vom Tag irgendwie 12 Minuten Rennzeit grob hat, kann man sich vorstellen, dass um da irgendwo einen Unterschied zu machen, musst du on point sein. Da kannst du dir nichts erlauben, da kannst du dir keine Fehler erlauben und da kannst du dir das auch nicht erlauben, irgendwie zwischen zwei, drei Kurven einfach mal zu cruisen, sondern da musst du aus jeder Kurve halt am Gas sein und Vollgas geben, ja.
Jetzt hatten wir ja, weiß ich nicht wie oft, schon in Willingen die deutsche Meisterschaft, dann war irgendwie in Winterberg die deutsche Meisterschaft, ich weiß nicht, Treuchtling glaube ich auch mal oder so, ne?
Aber Treuchtling, das ist, Rabenberg und Schöneck sind noch drei andere, die ich mitgefahren bin.
Also das ist ja schon alles so der gleiche Charakter, wobei ich glaube, Rabenberg hat sogar noch ein bisschen mehr Tiefenmeter, aber denkt man sich, boah, mal in den Alpen eine deutsche Meisterschaft zu fahren oder irgendwo, wo es wirklich Berge hat, wäre cool. Warum ist es immer in diesen Mittelgebirgen? Oder ist es genau das, was ja das Radfahren in Deutschland widerspiegelt und deshalb ist die deutsche Meisterschaft da genau gut aufgehoben?
Ja, ich glaube, ist ein spannendes Thema und ich tue mir schwer, da jetzt irgendwie ein Urteil zu treffen, weil mit meinem begrenzten Wissen darüber, was es für ein Aufwand ist, so ein Event überhaupt auszutragen und die mit damit verbundenen Kosten und den Mehraufwand, um eine deutsche Meisterschaft auszutragen im Vergleich zu deinem normalen Enduro-Rennen, tut sich, glaube ich, schon nochmal was. Und insofern können wir, glaube ich, grundsätzlich, auch wenn es ein trauriger Standpunkt ist, erstmal überhaupt froh sein, dass wir eine deutsche Meisterschaft seit vielen Jahren konsequent haben. Und ja, leider ist es dann eben so, dass die Standorte oder die Veranstalter begrenzt sind, die sowas durchführen können. Ich denke mir schon, dass wir da ich glaube jetzt mit dieser Chili Motion Enduro-Serie, die ja auch zum Beispiel im Geißkopf ist, auch nochmal andere Locations hätten, die sicherlich spannend wären. Aber wie gesagt, grundsätzlich, ich bin froh, dass wir überhaupt eine DM haben. Ich glaube, es ist ein extrem wertvolles Rennen für die deutsche Szene, gerade so diese Racer-Szene, weil wir es bis jetzt all die Jahre auch echt immer wieder geschafft haben mit den, ja, ich sag mal, Top-Fahrern, die primär EWS racen oder EDR racen, trotzdem immer wieder am Start zu sein und da eigentlich nie jemand fehlt. Insofern hast du immer dieses Level von den Top-Jungs da und ich glaube, das ist gerade für Fahrer, die nachkommen, extrem wertvoll.
Ja. Auch für die Stimmung so, oder? Weil ihr seid ja, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber ihr seid ja relativ close, so mit den Top 5 oder so. Und gerade bei so einem Rennen, da ist ja keiner mehr irgendwie dazwischen, der jetzt vielleicht, ich sag mal, eine andere Sprache spricht, weil der irgendwie woanders herkommt und also beim Weltcup jetzt quasi, ne? Und ihr seid ja dann quasi da wirklich den ganzen Tag unterwegs. Schweißt euch das auch noch so ein bisschen zusammen, dass man da so gemeinsam durchgeht?
Voll. Ich meine, am Ende vom Tag ist es Zeit verbringen miteinander. Das ist wie bei jeder Beziehung. Die wird besser, wenn du Zeit miteinander verbringst oder intensiver. Und es ist schon so, dass wir eine besonders gute Stimmung haben im deutschen Fahrerlager, würde ich sagen. Und solange wie ich jetzt race, ja, ist es auch immer ein Stück weit irgendwo eine Aufgabe, die ich mir auf die Fahne geschrieben habe, als, ja, eben, ich sag mal, die manche nennen mich den Häuptling oder halt den Vater vom deutschen Enduro-Fahrerlager. Ja, da einfach drauf zu achten, dass das auch so bleibt und dass die Beziehungen cool bleiben und dass eben auch neue Leute, die kommen, integriert werden und dass sie mit supportet werden und dass dieser Vibe da einfach auch weitergegeben wird, weil das ist so die Erfahrung, die ich im Weltcup gemacht habe. Wenn du vertraute Leute um dich rum hast, wenn du ein gutes Team quasi hinter dir hast, im Sinne von Leuten, jetzt nicht als Race-Team, dann bewegst du dich anders auf so einer internationalen Bühne. Das macht was mit deinem Selbstvertrauen, mit deinem Fahren auf dem Rad im Endeffekt. Und deshalb finde ich es super wichtig. Und das hat mir früher gefehlt, als ich Downhill-Weltcups geraced bin und das gestartet habe. Und deshalb ist mir das einfach ein Herzensanliegen, das zu etablieren im Enduro. Und ich glaube, das machen wir echt gut. Und wir ziehen da alle an einem Strang. Und insofern, ja, ist es halt so, dass die DM da schon auch irgendwo ein wichtiges Parkett dafür ist, weil da sind alle am Start und da kannst du halt einen Unterschied machen. Ich könnte da jetzt als, ja, vermeintlicher Favorit mit mehreren Titeln in der Tasche einen auf den, ja, irgendwie den tollen Weltcup-Racer machen und ich mache hier mein eigenes Ding und ich habe euch alle nicht mehr nötig, so ungefähr. Aber A, ist es nicht meine Persönlichkeit und überhaupt nicht mein Ziel und deshalb ist es, glaube ich, gerade da eine coole Möglichkeit zu sagen, ey, okay, wer hat Bock, um so und so viel Uhr ins Training zu starten, wir gehen zusammen, wir helfen uns gegenseitig auch mit Linien. Ich habe super viel mit Max Pfeil zum Beispiel im Training gefahren, wir hatten einen richtig coolen Tag zusammen, haben die Zeit einfach genossen und ich glaube, das wiederum beobachten ja viele um uns herum, ja. Ja, okay, die sind ja nicht gegeneinander. Ja, wir fahren gegen die Uhr am Ende vom Tag alle, aber ich habe noch zum Max gesagt und auch zum Torben, das Coole ist, wenn du nicht gewinnst, steht im schlimmsten Fall ein Kumpel von dir am Podium. Und also natürlich wollen wir alle gewinnen, ja, und auch ich möchte natürlich noch die DM gewinnen nach mehreren Titeln, aber es macht halt einfach keinen Sinn und auch am Ende vom Tag, glaube ich, keinen Spaß, wenn du da einen auf Ego machst und so durch die ganze Nummer gehst. Und ja, das macht, wie gesagt, mehr Spaß, ist cool. Und auch dieses Jahr wieder viele neue, schnelle Gesichter am Start. Oskar Flake mit am Podium, super schneller Fahrer, sah richtig gut aus, auch im Practice schon. Und das sind dann genauso Jungs, wo man dann auch irgendwie connected und merkt, hey, bei dem einen oder anderen fehlt es vielleicht da dran, um auf den Weltcup zu kommen. Okay, wie können wir denn den mitschleifen? Wie kriegen wir da die Ressourcen zusammen, dass die Leute am Start sind? Und ja, ohne die DM hätten wir halt die Connection, glaube ich, nicht so.
Ich glaube, wenn man die deutsche Meisterschaft so mit einem Wort zusammenfassen kann, dann ist das Wort auf alle Fälle früh. Sehr, sehr früh. hat das Ganze begonnen. Ich glaube, um 7.30 Uhr seid ihr da gestartet. Vorher muss man ja zumindest mal irgendwie die Augen aufbekommen. Also erstens, warum war das so früh? Und zweitens, was ist da so deine schnelle Morgenroutine, um da fit am Start zu stehen?
Ja, du nennst meine Fragen. warum so früh? Ich habe die Frage tatsächlich im BDR gestellt, ob das irgendwie ein Ding im Reglement ist. Und ich glaube, am Ende vom Tag war es tatsächlich eine Entscheidung vom Veranstalter, um der Gefahr aus dem Weg zu gehen, dass die Eliteklassen, die schnellen Fahrer, quasi langsameren Fahrern auffahren würden im Rennen. Das ist natürlich eine Gefahr, die präsent ist, wenn du die schnellsten Jungs zuletzt ins Rennen schickst. Aber, glaube ich, irgendwie eine Sache, die auch im Enduro relativ normal und okay ist. Wäre natürlich schade, wenn man am Ende vom Tag da irgendwie eine Platzierung verschenkt, weil du irgendjemandem in der Sektion auffährst, der da einfach nicht aus dem Weg gehen kann. Das ist natürlich eine Gefahr, die irgendwo dann präsent ist. Aber es hat sich herausgestellt, dass wir das tatsächlich in der Zukunft anders handhaben könnten. Es hat sich also gelohnt, diese Frage zu stellen. Müssen wir mal gucken, denke ich mal, da müssen wir mal ein Briefing machen mit der Deutschen Enduro-Union.
Hey, ihr seid alle noch nicht so ganz fit aus, ey.
Ja, yeah, also wir haben, kleine Side-Note, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, Deutsche Enduro-Union, das sind die Kartoffeln, also alle deutschen Rennkartoffeln, die irgendwo im Weltcup unterwegs sind, connecten sich da ein bisschen. Also, falls jemand zuhört, der Weltcups raced und da noch nicht drin ist und irgendwie ständig auf der Suche nach Gleichgesinnten ist, könnt ihr euch melden. Also, ja, wir schauen mal, ob wir das vielleicht in der Zukunft anders handhaben können. Und, boah, das war schon tough. Also, das Gute war, ich glaube, wir hatten nur 3,5-4 Stunden Rennzeit, die wir unterwegs waren dann. Mhm. Und dann musste das Müsli jetzt nicht so extrem groß sein, was man sich um die Uhrzeit reinpresst. Aber ein vollwertiges Frühstück habe ich definitiv nicht reinbekommen.
Ja. Ja, und für dich wahrscheinlich noch eher leichter, dadurch, dass du halt eh früh aufstehen musst, weil man mindestens irgendwie 3 Kinder schon auf deinem Kopf rumtanzen. Aber für so den klassischen allein lebenden Enduro-Racer wahrscheinlich eher nur eine Zeit, wo er jetzt normalerweise nicht am Rad sitzt.
Ja, das ist richtig. Man fühlt sich ich glaube, Rollout war 7.30 Uhr oder so. Ja. Fühlt man sich irgendwie noch nicht nach schnell um Bäume fahren. Also mein Gehirn war auf der ersten Stage definitiv noch nicht ready. Hat sich auch darin gezeigt, dass ich dann auf der ersten Stage Baumkontakt hatte.
Genau, aber bist du schnell gegen Baum gefahren.
Genau.
Ja, aber wie ist dann sowas? Dann kommst du da raus und es war ja, also es war zum einen ziemlich blöd, weil du bist die Stage ja bis dahin schon ganz gut gefahren und ihr hattet auf der ersten Stage genau einen Zuschauer, an dem ihr vorbeigefahren seid. Also auch die waren noch eher ein bisschen müde. Und dann kommst du da so durch den letzten Fluss und da stehen quasi die Leute, die vor dir gefahren sind, plus der Zeitnehmer und du fährst gegen Baum und kippst um.
Ja.
Viel blöder kann es eigentlich nicht laufen, ne? Was macht das mit dem Ego?
Das Ego war noch gar nicht wach zu der Uhrzeit, aber ja, es war, wie eben schon angesprochen, bei erwarteten 12 Minuten Rennzeit, also im Sinne von Stagezeit, wenn du dann anfängst, mal hoch und runter zu rechnen, okay, wenn ich es schaffe, eine Sekunde pro Minute schneller zu fahren als die anderen, dann spricht man da schon über einen Unterschied im Pace, so, eine Sekunde pro Minute musst du erstmal finden. Mhm. Und dann fängst du natürlich an, hoch und runter zu rechnen. Okay, jetzt bin ich hier umgefallen. Wenn ich heute pacemäßig mit einem Kopf an Kopf fahre, dann kann genau das schon den entscheidenden Unterschied machen. Mhm. Dann weiß ich aber auch, die Stages sind vom Charakter mit ihren ja, frischen, wurzeligen, nicht viel Support-Kurven Style. Keine Stages, wo du mit der Brechstange irgendwas erreichst. Das heißt, jetzt irgendwie da so ja, desperate zu werden und zu versuchen, das zu pushen und die Zeit wieder gut zu machen, das haut auch nicht hin. Insofern muss man in der Situation einfach cool bleiben, weitermachen, seinen Pace fahren und hoffen, dass es halt am Ende vom Tag passt, ja. Hm.
Ja, und es hat ja funktioniert, bist wieder deutscher Meister geworden. Und dann wie viel das Mal ist das jetzt?
Ich müsste tatsächlich nachzählen. Ich glaube, der 6. Titel war das.
Das ist schon nicht so schlecht. Also,
ja.
Das lässt sich sehen auf alle Fälle. Ja, also Glückwunsch von meiner Seite auch nochmal dafür. Echt starkes Ergebnis.
Vielen Dank.
Und was ich vor allen Dingen spannend finde, ich meine, wir haben jetzt schon öfters auch in unserem Podcast drüber gesprochen, wie vorrangig dein Leben ist mit 4 Kindern, mit Frau, mit dem ganzen Hausbau, mit allem drumherum. Und jetzt hast du dir gedacht, ja cool, dann lass doch noch mehr machen. Ich werde jetzt noch Podcaster und YouTuber. Und warum du Podcaster geworden bist, weiß ich, weil ich dich da reingequatscht habe. Aber warum bist du jetzt auch noch YouTuber geworden?
YouTuber, ja, du bist auf jeden Fall der Erste, der mich so nennt. Ja, ich habe einen YouTube-Account, der Mist basiert tatsächlich auf einem anderen Podcast. An der Stelle muss ich die Schuld den MTB-News-Jungs geben, weil wir machen seit einiger Zeit schon Rennberichte aus erster Hand. Also ich gebe quasi News an die Jungs weiter und die packen einen coolen Artikel zusammen über mein Rennen, meine Rennerlebnisse von den EWS-Rennen, weil die Berichterstattung von offizieller Seite da ja relativ schmal ist. Und das haben wir echt jetzt ganz gut etabliert über die letzten, ich glaube schon fast 2 Jahre jetzt. Und das kommt gut an und wir haben da echt ein paar treue Verfolger von der ganzen Sache, die fleißig kommentieren und Feedback geben, und das ist einfach cool und ist eine coole Möglichkeit für mich, da was weiterzugeben. Und dann haben wir uns eigentlich die Frage gestellt, okay, wie können wir es noch ein bisschen intensiver gestalten, ein bisschen näher dran sein. Und dann kam von den Jungs eben ja hier, Taxi TV muss kommen. Und lange Rede, kurzer Sinn. dann habe ich mich mal schnell bei GoPro umgehört, habe gesagt, hier Leute, wir wollen was machen. Ich bin wahrlich nicht der größte Influencer und ich werde jetzt auch nicht mit eurem Equipment hier durch die Decke gehen, aber ich brauche einfach eine Kamera, damit wir das Ding machen können. Und fanden sie gut die Idee und wir haben es bis jetzt tatsächlich gut hinbekommen. Ich schnalle mir im Endeffekt einfach nur die Kamera auf den Helm und lasse sie den ganzen Renntag mitlaufen. Und so kann man ungefiltert eben alle Stages gucken. Das habe ich bis jetzt bei jedem Weltcup gemacht und auch bei der Deutschen Meisterschaft. Und so können die Leute halt einfach mitfahren. Und für mich ist es natürlich jetzt nichts Besonderes, weil ich bin ja sowieso dabei. Aber es scheint echt für viele Leute super interessant zu sein, da einfach aus dem Cockpit quasi die ganze, ganze Nummer mitzuverfolgen.
Ja.
Gerade bei den Weltcups. Und das stellen wir online.
Man muss jetzt ja sagen, klar, du bist eh dabei und fährst es und meistens fährst du es ja wahrscheinlich sogar auch noch mit GoPro, jetzt vielleicht nicht im Rennen, aber beim Training.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz ist ja, also ein Video zu machen, so wie ihr das macht, hat ja einen Anfang, ein Mittelteil, ein Ende. Man darf dann irgendwie auch diese Transfersachen nicht vergessen, dann kommentierst du da immer noch. Also das ist ja jetzt schon nicht so, ja, ich mache das ja eh, sondern da musst du dir ja schon irgendwie Gedanken zu machen. Du musst auch zur richtigen Stelle dran denken, auf den Knopf zu drücken oder das Gescheite zu sagen. Was macht das mit deinem Renntag, dass du auch noch an solche Sachen denken musst?
Ja, ist tatsächlich spannend. Beim ersten Rennen, wo ich es gemacht habe, im Finale, habe ich dann auch gedacht, okay, mache ich jetzt hier zu viel, zu wenig, dann macht man sich darüber Gedanken und dann denkst du schon so, okay, eigentlich sollte ich mir gerade über andere Sachen Gedanken machen. Weiß man dann nicht, ob es positiv ist, diese Ablenkung zu haben oder ob es halt eben ja wirklich eine Ablenkung im negativen Sinne dann wird. Aber es hat, glaube ich, ganz gut funktioniert und dann kam auch so ein bisschen Feedback von ein paar Leuten, okay, das könntest du noch verbessern und dies und jenes. Und ich versuche das wirklich so ja mit minimalem Aufwand zu gestalten, da jetzt nicht groß noch Kameraeinstellungen zu verändern und was weiß ich, sondern lass das Ding einfach mitlaufen und schneid's halt eben nachher. Aber das, gerade in Leogang jetzt das Rennen, das ist für mich sportlich gesehen eher bescheiden gelaufen und da habe ich dann auch gemerkt, ich hatte gar nicht so einen Bock, jetzt zwischendrin groß zu reden und zu filmen. Auch wenn das am Ende vom Tag vielleicht die interessantesten Videos sind, wenn die Leute eben dabei sind, wenn es nicht gut läuft. Aber insofern bin ich da ja Gott sei Dank niemandem verpflichtet, jetzt eine Mindestlänge oder eine Mindestshow zu liefern, wenn es eben am Ende vom Tag nur die Stage-Videos sind und ein kurzer Kommentar am Ende, dann ist es das. Und wenn ich mich einen Tag nach viel dummes Zeug labern fühle, dann gibt es zwischendrin hoffentlich ein bisschen Comedy.
Also mir macht es auf alle Fälle Spaß, das zu schauen. Und ja, ich möchte mich bei dir für deine Zeit bedanken. Und es hat wie immer Spaß gemacht, mit dir zu reden. Mehr davon gibt es dann demnächst wieder bei uns im Podcast. Und so viel erstmal dazu. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir eine gute und erholsame Zeit zu Hause. Und wir sprechen uns bald wieder. Vielen Dank.
Ich danke dir auch, Tobi. Und ja, danke Schwalbe, dass ich wieder mal an Bord sein konnte. Wir hören uns das nächste Mal.
Ciao. Ciao, ciao.